Jan, 5 Jahre alt, spielt mit seiner Schaufel im Sandkasten in seinem Garten oder im Garten der Eltern. Und er buddelt ein tiefes Loch. Er buddelt und buddelt, aber plötzlich passiert's. Die Schaufel geht kaputt. Das Schaufelblatt bricht vom Stiel ab. Jan kann seine Schaufel nicht mehr benutzen. Er versucht den Stiel wieder irgendwie so an das Schaufelblatt zu befestigen, aber jedes Mal rutscht es wieder vom Stiel ab und Jan weiß irgendwann nicht mehr weiter. Er bekommt das nicht alleine hin und braucht Hilfe. Was tut Jan? Jan weiß, dass sein Papa das reparieren kann. Also ruft er aus seinem Loch: Papa, kannst du mir bitte helfen? Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Papa? Papa antwortet nicht. Stattdessen hört er seine Mama rufen: Jan, Papa ist vor ein paar Minuten reingegangen. Also klettert Jan aus seinem Loch und er packt seine Schaufel, macht sich damit auf den Weg nach drinnen. Im Haus angekommen, fängt Jan an zu suchen und ruft: Papa, wo bist du? Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Kannst du sie bitte reparieren? Papa? Papa antwortet wieder nicht. Stattdessen hört Jan seine Schwester Janina. Die Eltern waren ziemlich kreativ bei der Namensgebung. Janina ruft: Papa ist nicht hier. Er ist in der Werkstatt. Perfekt, denkt sich Jan. Da brauche ich ihn eh. Also nimmt er sich seine kaputte Schaufel, er geht zur Werkstatt. Die Werkstatt hat eine schwere Tür, die Jan nicht alleine aufbekommt. Also bleibt Jan vor der Tür stehen. Er klopft und ruft: Papa, kannst du mir bitte aufmachen? Meine Schaufel ist kaputt gegangen. Kannst du sie reparieren? Papa? Jan hört, wie sich auf der anderen Seite der Tür etwas tut. Der Türgriff geht nach unten, die Tür öffnet sich und vor ihm steht sein Papa. Endlich hat er ihn gefunden. Papa nimmt die Schaufel, mit einer Schraube ist sie wieder repariert. Und Jan läuft fröhlich zurück in den Garten und buddelt weiter an seinem Loch. Warum erzähle ich diese erfundene und ziemlich banale Alltagsgeschichte? Weil Jesus uns heute dazu auffordert, genauso wie Jan zu unserem Vater im Himmel zu kommen, ihn zu bitten, ihn zu suchen und bei ihm anzuklopfen, bis wir ihn gefunden haben. Und Jesus verspricht uns, dass uns genau das Gleiche passieren wird wie Jan. Unser Vater im Himmel wird uns garantiert aufmachen. Wir dürfen beten mit Garantie. Jesus ermutigt uns, diese Garantie in Anspruch zu nehmen. Nicht nur in so einer Allianz-Gebetswoche wie jetzt gerade, die wir jetzt beenden, sondern jeden Tag aufs Neue. Jesus tut das in der Bergpredigt in Matthäus 7, die Verse 7 bis 11. Und diese Verse lese ich uns jetzt mal vor. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um ein Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Jesus spricht hier in diesen Versen sehr einfach, sehr klar, eigentlich unmissverständlich. Er zeigt uns hier, mit welchem Vertrauen, mit welcher Selbstverständlichkeit wir das zu Gott, unserem Vater, bringen dürfen, was uns alles so beschäftigt. Es ist das selbstverständliche Vertrauen, das auch Jan gezeigt hat, als er mit seiner kaputten Schaufel zu seinem Vater gegangen ist. Es ist das kindliche Vertrauen, mein Papa, der kümmert sich drum. Und das Wunderbare ist, Jesus bestätigt das hier. Er sagt, genau das wird passieren. Dein Vater wird sich kümmern. Wer bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber so einfach diese Worte klingen und so selbstverständlich Jan zu seinem Papa gelaufen ist, so ist es doch alles andere als selbstverständlich, dass wir auch genauso beten. Und dass wir die Auswirkungen unserer Gebete auch so erleben, oder? Ich denke, viele von uns haben mit diesen einfachen Worten von Jesus auch so ihre Schwierigkeiten. Und es stellen sich manche Fragen, wie das, was Jesus hier sagt, ja, mit dem in Einklang zu bringen ist, was wir erleben, wenn wir beten. Und auch, wie es in Einklang zu bringen ist mit dem, was wir vielleicht über Gott und über das Gebet denken. Ich möchte diese drei Ermutigungen, die Jesus uns hier in diesem Text gibt, zunächst etwas vertiefen. Und dann aber auch die drei Garantien, die er uns hier gibt. Und dann werden wir noch zu drei Einwänden kommen, die wir vielleicht auch immer mal wieder gegen diese Worte von Jesus hier einbringen. Also zu was ermutigt Jesus uns hier, wenn er uns auffordert, bittet, sucht und klopft an? Das Erste, was Jesus sagt, ist, bete ausdauernd. Bete ausdauernd. Bleib dran, so wie Jan. Jan hätte mindestens zweimal seine Suche nach seinem Vater aufgeben können. Als er nicht im Garten war und auch als er ihn nicht im Haus gefunden hat. Jan hätte frustriert und traurig in seinem Loch bleiben können und feststellen, mein Papa, der hört mich einfach nicht. Meine Schaufel wird nie mehr ganz sein. Das Loch bekomme ich nie fertig. Aber nein, Jan macht sich die Mühe, steigt aus dem Loch, er läuft ins Haus. Er sucht weiter, bis er seinen Vater gefunden hat. Jesus beschreibt hier nicht drei verschiedene Gebetstechniken, mit denen wir Gott irgendwie zu unserem Willen bringen können, sondern er beschreibt hier Geduld und Beharrlichkeit. Ich weiß nicht, welche kaputte Schaufel du gerade so immer wieder vor Gott bringst, vor Jesus bringst. Was ist dein Anliegen, das du zu ihm bringst? Jesus ermutigt dich heute Morgen, bleib dran, bis du deinen Vater im Himmel gefunden hast. Wenn du merkst, dass Gott gerade scheinbar nicht antwortet, dann bitte ihn weiter. Suche ihn und klopfe an seiner Tür. Er wird sich finden lassen. Er wird öffnen. Das ist die erste Ermutigung, die Jesus hier gibt. Bete ausdauernd. Und ein zweiter Aspekt wird hier aber auch deutlich. Er sagt uns hier nämlich auch, bete demütig. Bete demütig. Oder anders formuliert, gesteh dir ein, dass du Hilfe brauchst. Unser Jan, der musste nicht nur Ausdauer zeigen, um seinen Vater zu finden, sondern er musste es sich auch eingestehen, dass er Hilfe braucht. Dass er selbst an einem Punkt ist, an dem er nicht weiterkommt. Jan hätte auch den ganzen Tag in diesem Loch sitzen können und versuchen können, seine Schaufel irgendwie selbst zu reparieren. Er musste sich aber eingestehen, dass er Hilfe braucht. Und noch wichtiger, dass er jemanden Bestimmten braucht, der ihm hilft. Jan benötigte nicht nur irgendwie passendes Werkzeug. Wäre er allein in die Werkstatt gegangen, dann hätte er wahrscheinlich nicht diese Schaufel selbst reparieren können. Er brauchte jemanden, der das für ihn macht. Wenn Jesus hier davon spricht, dass wir bitten, suchen und anklopfen dürfen, dann steht hinter dieser Bitte immer eine Person. Jemand, der gebeten wird und gibt. Jemand, der gesucht und gefunden wird. Jemand, bei dem angeklopft wird und der mir dann öffnet. Für Jan ist das Problem schon gelöst, als sein Vater öffnet. Nicht erst, als er die reparierte Schaufel in der Hand hat. Denn er weiß, ab jetzt übernimmt mein Vater und das wird klappen. Jesus ermutigt uns hier, bete nicht nur beharrlich, sondern bete auch demütig. Sei dir bewusst, dass du Hilfe brauchst. Nicht einfach nur passendes Werkzeug, sondern jemanden, der deine Schaufel in die Hand nimmt und sich darum kümmert. Dieser jemand will dein Vater im Himmel sein. Bete beharrlich und bete demütig. Und das ist die dritte Sache, zu der Jesus uns hier ermutigt, er sagt auch, bete sehnsüchtig. Bete sehnsüchtig. Wie hätte Jans Suche nach seinem Vater noch enden können? Naja, er hätte einfach beschließen können, irgendwie etwas anderes zu machen, oder? Er hätte auch einfach sagen können, gut, die Schaufel ist kaputt, ich baue dann halt einen Schneemann. Bei ihm liegt ziemlich viel Schnee gerade. Aber Jan hatte eine Sehnsucht. Er wollte dieses Loch weiterbuddeln. Und er wusste, ich brauche dafür meine Schaufel. Also hatte er alle anderen Optionen beiseite geschoben und Zeit und Kraft investiert, um seinen Vater zu finden. Dieses Loch war Jan wirklich wichtig und deshalb war er bereit, nach seinem Vater zu suchen. Wenn wir erfahren, dass Gott unsere Gebete nicht gleich erhört, dann kann uns das helfen, unsere wirklichen Sehnsüchte offenzulegen. Unser Verhalten zeigt dann, ist mir dieses Anliegen wirklich wichtig oder wäre es einfach nett gewesen? Wenn wir lange für etwas beten müssen, dann sortiert uns das unsere Prioritäten. Es zeigt, worum es uns wirklich geht und was uns wirklich wichtig ist. Bittet, sucht, klopft an. Jesus ermutigt uns hier mit diesen drei Aufforderungen, unsere Anliegen zu unserem Vater zu bringen. Beharrlich, demütig und sehnsüchtig. Man könnte auch sagen, voller Vertrauen, voller Hoffnung. Und Jesus sagt uns auch, dass sich dieses Vertrauen auszahlen wird. Garantiert. Wir finden in diesem Text auch drei Garantien, die Gott uns gibt. Und die erste ist, dass ein solches Gebet nie umsonst ist. Es wirkt. Wenn du deinem Vater im Himmel deine Schaufel bringst, dann wird er dir öffnen. Du wirst ihn finden und du wirst von ihm empfangen. Das sind die Verheißungen, die Jesus uns hier gibt. Dein Gebet wird nicht umsonst gewesen sein. Es wird etwas geschehen, es wirkt. Wie auch immer man das auslegen will, was Jesus hier sagt, an dieser schlichten Feststellung kommt man meiner Meinung nach nicht vorbei. Wenn du zu deinem Vater im Himmel betest, dann wirkt das. Es wird etwas passieren, garantiert. Jesus begründet das in den Versen 9 bis 11. Er spricht davon, dass wir, selbst wir Eltern, die wir voller Fehler sind, sehr gerne ja unserem Kind etwas Gutes geben, wenn es uns darum bittet. Kein normal tickender Vater, keine Mutter würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es ja um ein Brot bittet. Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet. Das wird niemand machen. Und genauso sagt Jesus, ist es auch bei unserem Vater im Himmel. Wenn das schon unvollkommene Eltern so tun, dann tut das erst recht unser vollkommener Vater im Himmel. Und genau da finden wir die beiden anderen Garantien, die Jesus uns hier gibt, wenn wir Gott um etwas bitten. Er sagt nicht einfach nur, naja, irgendwer wird schon aufmachen, sondern nein, dein Vater im Himmel wird dir aufmachen. Und er sagt auch nicht nur, ja, ja, irgendwas wirst du schon bekommen. Nein, Vers 11, du wirst nur Gutes bekommen. Dein Vater im Himmel gibt dir immer nur Gutes. Jesus scheint diese Worte zu seinen Jüngern immer wieder gesagt zu haben. Bitte, suche, klopfe an und dein Vater im Himmel wird dir öffnen und er wird dir nur Gutes geben. Im Lukas-Evangelium wird uns das auch berichtet, wie Jesus diese Worte aus Vers 11 sagt. Aber hier beschreibt er dieses Gute noch etwas genauer. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 13, wenn also ihr, die ihr böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also, was ist das Gute? Bei Lukas ist das Gott selbst, Gott in uns, der Heilige Geist. Was meint Jesus damit? Das Gute, das unser Vater uns gibt, das ist das, was er ist. Das, was er denkt. Das, was er kann. Das, wie er sich verhält. Seine Liebe, seine Freude. Seinen Frieden, seine Geduld, seine Freundlichkeit, seine Güte, seine Treue, seine Sanftmut, seine Selbstbeherrschung. Experten wissen, ich bin gerade in Galater 5 bei den Gaben des Geistes. Das ist viel mehr, als um was wir meistens bitten. Kommen wir nochmal zurück zu Jan. Wahrscheinlich war Jan etwas enttäuscht und wütend, weil die blöde Schaufel kaputt gegangen ist. Aber dann hat er seinen Vater gefunden. Und sofort durfte er sehen, okay, mein Papa, der scheint nicht wirklich besorgt zu sein. Der ist gelassen. Der kriegt das hin. Und auch Jan wurde gelassener. Und dann hat er seinem Vater zugesehen. Er hat gesehen, welche Schrauben er nimmt. Er hat gesehen, wie sein Vater den Schraubendreher bedient, wie er die Schaufel repariert. Er hat gesehen, wie sein Papa das macht. Vielleicht durfte er auch helfen. Und am Ende ist er nicht nur mit einer reparierten Schaufel wieder zurückgegangen, sondern auch mit einer neuen Gelassenheit, wenn nochmal etwas kaputt geht. Und mit der Erfahrung, meine Hilflosigkeit ist nicht so schlimm. Mein Papa hilft mir. Und er ist mit einer neuen Fähigkeit zurückgegangen. Er hat nicht einfach nur eine neue Schaufel, sondern sollte die nochmal kaputt gehen, weiß er nicht nur, dass sein Papa ihm helfen kann und irgendwie alles hat, was man dafür braucht, sondern er kann ihm wahrscheinlich mindestens schon mal die passenden Schrauben und das passende Werkzeug hinlegen. Und irgendwann kann er die Schaufel selbst reparieren. Wenn wir unserem Vater im Himmel begegnen, dann verspricht uns Jesus, dass wir nicht nur irgendwas bekommen, damit wir wieder unser Ding machen können. Nein, er verspricht uns vor allem, dass wir eine Begegnung mit unserem Vater im Himmel haben, die auf uns abfärbt. Wir werden etwas von unserem Vater lernen. Wir werden ihm ähnlicher werden. Und das wird das Beste sein, was in unserer Situation uns gerade passieren kann. Noch ein anderes Beispiel dazu. Wir waren im letzten Sommer mit meinen Eltern zelten. Machen wir so einmal im Jahr. Die haben einen Wohnwagen, wir ein Zelt. Und am Ende baut man ja dann so immer sein ganzes Gedöns, das man da so hat, alles wieder ab. Und es gibt ziemlich viele Folien und Planen, die man dann so zusammenfalten muss. Jetzt gibt es bei uns in der Familie schon einen kleinen Running Gag, wenn es ums Zusammenfalten geht. Denn mein Papa ist davon überzeugt, es lässt sich alles besser falten, wenn man es drittelt. Es lässt sich alles besser falten, wenn man es drittelt. Das ist so. Probiert's mal aus. Wenn ich Dinge wie so eine Plane auf ein bestimmtes Maß falten muss, zum Beispiel irgendwie für eine Tasche, das geht tatsächlich meistens einfacher, wenn ich diese Sachen drittel, anstatt sie immer nur zu halbieren. Also haben wir fleißig gefaltet und gedrittelt. Gefaltet und gedrittelt. Mein Papa war an diesem Tag natürlich eine super Hilfe, diese ganzen Planen aufzuräumen, aber seine Hilfe hatte noch einen Effekt weit über diesen Urlaub hinaus. Immer wieder, wenn meine Frau, Rahel und ich jetzt zu Hause irgendwas zusammenfalten, sagen wir in dem O-Ton von meinem Vater, immer falten und dritteln. Wenn mich nicht alles täuscht, sind seit unserem Urlaub auch die Handtücher in unserem Schrank alle gedrittelt. Die passen einfach besser rein. Mein Papa hat uns bei diesem Zeltplan ganz praktisch geholfen, aber er hat auch auf uns abgefärbt. Und das hilft uns auch in anderen Situationen. Dein Vater im Himmel gibt dir nur Gutes, wenn du ihn bittest. Er hilft dir nicht nur, sondern er gibt sich dir auch selbst. Er färbt auf dich ab mit seinem Heiligen Geist. Du wirst ihm ähnlicher und nichts hilft dir mehr in der Situation, in der du gerade bist. Und welche Schaufel du auch da gerade zu ihm bringst. Das ist die große Garantie, die Jesus uns hier gibt. Er gibt dir nur Gutes, wenn du zu deinem Vater im Himmel kommst. Er gibt dir sogar das Beste, was du für deine Situation brauchen kannst, sich selbst. Ich hoffe, diese Worte, die ermutigen dich, deine Anliegen, deine Themen, deine Sorgen, deine Nöte zu deinem Vater zu bringen und ihn so lange zu suchen, zu finden, bei ihm anzuklopfen, bis du ihn findest. Bleib dran, es ist nicht umsonst. Vielleicht regen sich in dir aber auch ein paar Einwände gegen das, was Jesus hier sagt oder gegen das, wie ich es auslege. Weil du mit diesem Vater und mit den Bitten, die du an ihn herangetragen hast, einfach schon andere Erfahrungen gemacht hast. Ich möchte zum Abschluss noch auf drei Einwände eingehen, die uns leicht kommen können, ja, wenn wir diese Worte von Jesus hier hören. Aber ich glaube, sie können uns helfen, Jesus tatsächlich besser zu verstehen, wenn wir uns ihnen stellen. Der erste Einwand, der hat was mit meinem Verständnis über diesen Vater zu tun. Und er lautet: Gott braucht mein Gebet doch gar nicht. Gott braucht doch mein Gebet nicht. Vielleicht sogar: Gebet gehört sich nicht. Gebet gehört sich nicht. Jesus spricht hier ja von einem Vater und von einem Kind, das ihn um ein Brot oder einen Fisch bittet. Und jetzt kann man ja denken, aber Gott ist doch kein Vater, der erst gebeten werden muss, um aktiv zu werden. Eltern geben ihren Kindern doch nicht erst dann etwas zu essen, wenn die Kinder danach fragen, oder? Also Eltern wissen, dass ihre Kinder mindestens morgens, mittags und abends Hunger haben. Und deshalb bereiten sie alles entsprechend vor. Und wenn die Kinder dann hungrig sind und nach Essen fragen, ist das Essen ja meistens schon oder oft schon fertig auf dem Tisch. Wenn schon wir Eltern so sind, warum sollte dann Gott erst ausdauernd und demütig und bittend gesucht werden müssen, bevor er sich dazu bewegen lässt, uns irgendwas Gutes zu tun? Gott weiß doch, was wir brauchen, und er liebt uns, also will er doch unser Gutes. Er braucht doch nicht unsere Bitten, um aktiv zu werden. So der Einwand. Und ich würde sagen, zum Teil stimmt das sogar. Gott braucht unser Gebet nicht, um uns Gutes zu tun. Und tatsächlich bereitet er ja so viel Gutes für uns vor, noch bevor es uns in den Sinn kommt, dass wir Hunger haben könnten. Das Brot und der Fisch, von dem Jesus hier spricht, die mussten auch erstmal gefangen und gebacken werden, bevor man sie geben kann. Gott beschenkt uns mit so vielem Gutem, von dem wir erstmal im Himmel begreifen werden, dass er das war, dass wir das für selbstverständlich gehalten haben. Gott braucht unser Gebet nicht, um uns Gutes zu tun. Und das Gebet, von dem Jesus hier spricht, ist auch nicht dazu da, um Gott irgendwie niederzuringen, dass er uns endlich gibt, was wir wollen. Stattdessen sind wir es, die das Gebet brauchen. John Stott hat dazu mal Folgendes geschrieben. Er sagte: Im Gebet ringen wir also nicht Gott nieder, sondern uns selbst und werden bereit dazu, uns ihm anzuvertrauen. Im Gebet machen wir nicht Gott gefügig, sondern uns bereit. Wir klären und formulieren unsere Sehnsüchte. Wir gestehen uns und Gott ein, dass wir ihn brauchen. Wir machen uns bereit zu empfangen. Wir fragen nach Essen. Wir sagen Gott, dass wir hungrig sind und jetzt bereit sind, an seinen Tisch zu kommen. Und Gott antwortet uns: Perfekt, ich habe was Wundervolles für dich vorbereitet. Ich habe schon die ganze Zeit gewartet, bis du endlich kommst und mit mir isst. Gott braucht unser Gebet nicht, um uns Gutes zu tun, aber wir brauchen es, um uns bereit für dieses Gute zu machen. Um uns an den Tisch unseres Vaters zu setzen und das Gute zu genießen, das er für uns vorbereitet hat. Ein zweiter Einwand. Gebet, das macht doch keinen Unterschied. Gebet macht keinen Unterschied. Dieser Einwand kommt oft aus einer Erfahrung, die wir machen. Nämlich der Erfahrung, dass wir uns die Menschen um uns herum irgendwie ansehen und feststellen, ja, die bekommen doch irgendwie genau das Gleiche wie ich auch. Nur durch andere Wege. Die Heilung einer Krankheit ist dann halt keine Gebetserhörung, sondern einfach die Folge von Medikamenten und weisen Ärzten. Der erlebte Wohlstand ist dann halt kein Segen Gottes, sondern die Folge von harter Arbeit und einem sozialen Umfeld, in dem man aufwächst. Was macht es dafür einen Unterschied, ob ich bete oder nicht? Ob es den Menschen gut geht, hängt doch in den allermeisten Fällen ja von den richtigen Medikamenten, den richtigen Freunden, den richtigen Karrierewegen oder eben einem bestimmten Umfeld ab. Was macht es für einen Unterschied, ob ich bete oder nicht? Ich denke, es gibt einen großen Unterschied. Gott als der Schöpfer aller Menschen gibt tatsächlich jedem Menschen viel Gutes, ohne dass wir überhaupt nicht in der Lage wären zu leben. Jeder Atemzug, den wir tun, ist ein Geschenk Gottes. Genauso jeder Herzschlag. Oder dass wir jeden Morgen wieder aufwachen. Das und viel mehr schenkt uns Gott, unser Schöpfer, an jedem neuen Tag. Ebenfalls in der Bergpredigt sagt Jesus über Gott in Matthäus 5, Vers 45, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Gott, der Schöpfer, gibt allen Menschen ganz viel Gutes. Aber es gibt auch Gutes, das Gott, der Vater, nur seinen Kindern gibt. Denen, die das neue Leben haben, das er uns durch Jesus ermöglicht hat. Wir haben das schon gesehen, er gibt uns seinen Heiligen Geist und damit sich selbst. Vorher in Matthäus 5, Vers 44 sagt Jesus noch was anderes. Er sagt dort, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Die Feindesliebe ist ein Merkmal unserer Zugehörigkeit zu Gottes Familie. Es ist etwas Gutes, das Gott selbst verkörpert und mit dem er auf seine Kinder abfärben will. Was bedeutet das? Warum macht Gebet einen Unterschied? Auch wenn ich mich wiederhole, wir kommen dabei mit Gott in Berührung. Er färbt ab. Das bedeutet, wenn du erfahren musst, dass es bei dir in der Klasse oder auf der Arbeit irgendwelche Leute gibt, die richtig mies zu dir sind, dann darfst du deinen Vater darum bitten, dass er diese Situation aufhört. Aber du darfst ihn um noch mehr bitten. Du darfst ihn auch darum bitten, dass er dir in dieser Situation seine Gedanken schenkt, seine Gefühle, seine Taten. Dass er dir zeigt, wie er über diese Leute denkt und ihre Taten und wie er sich ihnen gegenüber verhalten würde. Du darfst ihn darum bitten, dass er dir hilft, auch so zu handeln, wie er das tun würde. Du darfst ihn darum bitten, dass dich dein Vater vor diesen giftigen Aussagen schützt und dir zeigt, wie lieb er dich hat und wie wertvoll du für ihn bist. Und du darfst ihn darum bitten, dass er dich davor bewahrt, diese Menschen zu hassen, sondern dass er dir hilft, auch in ihnen Menschen zu sehen, für die Jesus aus Liebe gestorben ist und die eigentlich wirklich Hilfe brauchen, weil sie zu solchen lieblosen Menschen geworden sind. Wenn du krank bist, darfst du darum bitten, dass dein Vater dich gesund macht und den Ärzten Weisheit schenkt. Aber du darfst ihn auch darum bitten, dass er dir hilft, trotz deiner Krankheit Freude zu erleben, geduldig zu bleiben, sanftmütig zu sein, die Selbstbeherrschung nicht zu verlieren. Du darfst darum bitten, dass dein Vater dir zeigt, wie er in deiner Krankheit fühlt, wie er denkt, wie er handelt. Und du darfst ihn darum bitten, dir das beizubringen, damit auch du so fühlen, denken und handeln kannst. Welchen Unterschied macht dein Gebet? Es macht den Unterschied, dass du die Möglichkeit hast, zu deinem Vater im Himmel zu kommen und von ihm zu lernen. Du kannst von ihm lernen, wie er fühlt, wie er denkt, wie er handelt. Und dann das mit seiner Hilfe, mit dem Heiligen Geist in dir auch so tun. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Riesenprivileg, weil wir als Jesu Nachfolger eben nicht nur Geschöpfe Gottes sind, sondern auch seine Kinder. Dieser Zugang zum Vater, der verändert alles. Ein letzter Einwand. Gebet bringt nichts. Gebet bringt nichts. Hier geht es um die Erfahrung, dass wir Gott oft um Dinge bitten, aber Gott unser Gebet scheinbar nicht erhört. Ich bete und werde eben nicht gesund. Ich bete und schreibe eben doch eine schlechte Note. Ich bete und trotzdem gibt es Kriege auf dieser Welt. Ich bete und trotzdem löst sich nicht dieser Streit, in den ich schon so lange verwickelt bin. Und es verstärkt sich der Eindruck, ja, mein Gebet, das bringt nichts. Oder zumindest scheint Gott mich nicht zu hören. Ich möchte euch zwei Gedanken zu diesem Einwand mitgeben. Ein erster Gedanke: Wir verstehen Jesus, glaube ich, in unserem Text hier falsch, wenn wir meinen, dass er uns hier eine garantierte Wunscherfüllung gibt. Nach dem Motto, du musst ihn nur bitten, dann muss Gott dein Gebet auch erhören. Und wenn er es nicht tut, sind wir beleidigt, wie vielleicht so manches Kind jetzt vor ein paar Wochen an Weihnachten, das unverständlicherweise nicht das zu Weihnachten bekommen hat, was es bestellt hat bei den Eltern. Das ist nicht die Garantie, die Gott, die Jesus uns hier gibt. Mit so einer Sicht setzen wir sogar Gott herab. Als den Allmächtigen und als unseren Vater bleibt Gott immer souverän. Wir sind ihm gegenüber verantwortlich, nicht er uns gegenüber. Gott steht nicht in unserer Schuld oder unter Zugzwang. Wenn wir Jesus hier so verstehen, dann setzen wir unseren Vater im Himmel herab. Aber Jesus tut es nicht und wir sollten das auch nicht tun. Denn Jesus sagt hier auch nicht, dass Gott uns alles gibt, sondern er gibt uns nur Gutes. Und das ist der zweite Gedanke, denn wenn wir vorher Gott herabgesetzt haben, überhöhen wir mit so einer Vorstellung uns hier selbst. Wir meinen ja dann, alles, worum ich Gott bitte, ist gut. Ich will das, also ist es gut. Und ich weiß, wie das geht, also ist dieser Weg richtig. Aber tatsächlich müssen wir ja doch oft feststellen, dass wir Gott gar nicht um ein Brot, sondern um einen Stein gebeten haben. Oft im Nachhinein. Oder dass wir ihn nicht um einen Fisch, sondern um eine Schlange gebeten haben. Und wenn das so ist, dann tut unser Vater im Himmel genau das Richtige. Er gibt uns das nicht. Oder etwas anderes, was viel besser für uns ist. Paulus ist vielleicht eines der bekanntesten Vorbilder für eine solche Situation, aber ich finde es auch ein sehr herausforderndes Vorbild. Er beschreibt in 2. Korinther 12 eine Krankheit, irgendein körperliches Leiden, das er hat und um das er Gott bittet, dass es aufhört, dass Gott es ihm nimmt, dass er gesund wird. Aus seiner Sicht wäre es das Beste für ihn, wenn Gott ihn heilt. Nachvollziehbar, oder? Aber dann schreibt er ab Vers 8 in 2. Korinther 12, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet. Aber der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Also anders formuliert, Gott gibt ihm eine Absage. Er kommt Paulus Wünschen nicht nach. Er heilt ihn nicht. Aber Paulus schreibt jetzt nicht weiter, also gut, seitdem versuche ich, mich irgendwie damit zu arrangieren und irgendwie damit klarzukommen. Nein, er schreibt was ganz anderes, nämlich, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Paulus hat nicht nur gelernt, sein unerhörtes Gebet zu akzeptieren, sondern er hat es gelernt, Gottes Nein als etwas Gutes zu sehen, das sein Vater ihm gibt. Als etwas Gutes, durch das die Kraft von Christus in mir wohnt, so schreibt er. Er hat erkannt, dass sein Vater im Himmel ihm doch ein Brot statt eines Steines gegeben hat. Was hat das Gebet in seinem Fall also gebracht? Es hat ihm eingebracht, dass er die Krankheit, die er vorher als was Schlechtes bewertet hat, jetzt als etwas Gutes sehen kann. Also er wird sich immer noch krank gefühlt haben, er wird immer noch gelitten haben, aber er sieht, das ist nicht was Schlechtes in meinem Leben, das ist etwas Gutes. Weil er sieht, dass Gott dadurch an ihm wirkt. Diese Krankheit ist nicht weg, aber sein Umgang damit hat sich grundlegend verändert. Das, was er vorher als Problem gesehen hat, versteht er jetzt als Gottes Segen. Ich weiß nicht, welche Schaufel du da gerade zu deinem Vater bringst. Jesus ermutigt dich heute Morgen, bleib dran. ausdauernd, demütig und sehnsüchtig. Bitte ihn, suche ihn, klopfe an, bis du bereit bist, all das Gute zu sehen und zu genießen, was er für dich bereithält. Bis du ihn als deinen Vater bei dir weißt und deine Situation aus seinen Augen siehst und seine Taten tust. Und bis du nur noch zu diesem einen Schluss kommen kannst: Mein Vater gibt mir nur Gutes. Garantiert. Amen. So geh mit dem Vertrauen: Dein Vater im Himmel, er gibt dir nur Gutes. Bitte ihn, suche ihn, klopfe an, bis du ihn gefunden hast und über sein Wirken in deinem Leben staunen darfst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.